Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Das Jahr ist gerade einen Monat alt und schon müssen wir die nächste Legende beweinen. Vielleicht haben Sie es gelesen und gehört. Andy Gill, der Gitarrist der Kult-Punk-Band Gang of Four, ist gestorben im Alter von 64 Jahren an den Folgen einer Atemwegserkrankung. Gang of Four, die Älteren und vielleicht auch die Jüngeren werden sich erinnern, die waren Ende der 70er, gehörten sie zum Punk dazu, zum englischen Punk. Waren allerdings ein bisschen Pechvögel. In den ersten Jahren ihrer Karriere haben sie gar nicht so viel verkauft. Zum Beispiel von dem Debütalbum Entertainment. Das hat sich zwar schlecht verkauft, aber ganz viele Bands später dann beeinflusst mit einem ganz besonderen Funk-Punk. Haben Gang of Four später dann viele amerikanische Bands interessanterweise beeinflusst. Nirvana, R.E.M. zum Beispiel. Hier, so klangen sie damals. At Home Hieß a Tourist, einer ihrer bekannteren Songs, Gang of Four.
At home he feels like a tourist.
Gang of Four, at home hieß der Tourist, der Gitarrist der Band, ist jetzt im Alter von 64 Jahren gestorben. Das Interessante an der Band Gang of Four, im Gegensatz zu ihren Zeitgenossen waren sie immer noch aktiv in den letzten Jahren, gab auch ein kleines Revival. Das letzte Album ist kaum ein Jahr alt von Gang of Four, noch vom Krankenbett aus hat Andy Gill noch Anweisungen gegeben für die kommenden Tour und. Über die Bedeutung von Andy Gill und Gang of Four möchte ich jetzt sprechen mit dem Journalisten Johannes von Weizsäcker. Hallo und guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Gang of Four, die haben sich ja erheblich abgesetzt vom Sound anderer Punkbands der Zeit, damals in den 70ern. Lange nicht so simpel wie bei den Sex Pistols oder den Ramones. Was war denn das Besondere am Sound der Gang of Four?
Naja, also sie haben natürlich so diesen reinen Punkrock auch so ein bisschen vermischt mit anderen Elementen wahrscheinlich. Aber auch das haben ja damals viele britische Bands gemacht, vor allem mit so Einflüssen aus dem Reggae, also so Dub. Was ja damals auch eine sehr große Musik in Großbritannien vor allem war. Und aber auch Funk und solche Sachen. Und das haben sie dann irgendwie so ein bisschen so runterkomprimiert. Und nicht zuletzt eben Andy Gills Gitarrensound selber, würde ich sagen, war relativ prägend bei der ganzen Sache. Der ist ja so recht schneidend und recht fokussiert und so klirrend im Grunde genommen. Und das war noch ein bisschen was anderes als so diese doch eher im traditionellen Rock gefußten Gitarren von so den Sex Pistols oder The Clash oder sowas.
Hing das auch ein bisschen mit der Herkunft zusammen? Die sind ja nicht aus dem großen Musikmecker London gekommen, sondern aus Leeds, einer Musikstadt, die man ja sonst irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm hat. Gang of Four waren Kunststudenten und es gab dann auch so eine kleine Leeds-Szene, die Mekons, Delta Five. Hing das auch damit zusammen, dass sie irgendwie weg von den großen Zentren operieren konnten?
Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun. Ich meine, an sich geht ja die Legende, dass sozusagen die Sex Pistols mit einem Auftritt zum Beispiel in Manchester in der Lesser Free Trade Hall, wo ungefähr 50 Leute da waren, eine ganze Szene und ganze Genres inspiriert hat. Und wahrscheinlich haben die das in Leeds irgendwie auch mitbekommen. Aber bestimmt hilft das auch, wenn man so ein bisschen abseits ist von der Musik Mainstream.
So. Jetzt liest man ja in den ganzen Lexikon-Einträgen über Gang of Four und auch in den Nachrufen, die es jetzt schon gibt, gestern und heute. Viele amerikanische Bands haben sich auf sie bezogen. Zwei der größten Fans, Michael Stipe von R.E.M. und auch Kurt Cobain von Nirvana und auch die Red Hot Chili Peppers haben gesagt, ohne Gang of Four keine Chili Peppers. Gab es noch etliche andere, kann man viele Spuren nachverfolgen, bis hin zu solchen Bands wie Fugazi. Warum haben die Gang of Four in den 90ern auch später dann so viele Spuren gerade in Amerika hinterlassen? Was meinen Sie?
Das kann ich so genau jetzt nicht beantworten. Ich weiß nur, dass halt so in diesem amerikanischen Underground, der ja so um so Anfang der 80er Jahre angefangen hat, sich zu bilden so ein bisschen, also zu verbreiten, sagen wir es mal so, irgendwie diese Band besonders gefeiert wurde. Allerdings andere britische Punkbands auch, also Public Image Limited, also die Folgeband der Sex Pistols mit Johnny Rotten oder John Lydon dann, war, glaube ich, auch sehr wichtig für diese ganzen Bands. Also insgesamt so war damals halt so das Gefühl, die Punkmusik ist gekommen und das war zumindest in England so eine Art Bewegung auch. das war ja so dieses berühmte Do-it-yourself-Ding, dass man also eben die Musik wieder zurück zu sich geholt hat und nicht groß eine Ausbildung brauchte, um irgendwie eine Band aufzumachen. Man musste 3 Akkorde spielen und los ging's und hat am besten auch die Musik dann selber vertrieben oder irgendwie selber aufgenommen und irgendwie eine eigene Medienlandschaft mit Fanzines und so geschaffen. Und dieser Spirit sozusagen, der ist vom Punk eigentlich ausgegangen und hat sich dann sowohl in Europa als auch eben vor allem in Amerika verbreitet. Und das war dann sozusagen das Phänomen des Post-Punk. Und ich glaube, dass Gang of Four, die haben eben relativ, wie wir vorhin schon gesagt haben, so pointiert gezeigt, wie man so aus diesem doch etwas dumpfen Punkrock so eine Essenz rausholen kann und das aber irgendwie nach vorne treiben in irgendeine Zukunft, die so ein bisschen offener ist und vielseitigere Musik zulässt, bringen kann, ohne irgendwie das Pointierte, das Minimalistische zu verlieren dabei. Und das ist sozusagen, damit sind sie sozusagen eine der wirklich essentiellen Post-Punk-Bands, würde ich sagen.
Johannes von Weizsäcker, jetzt haben wir vorhin von den Sex Pistols und den Zeitgenossen geredet. Interessanterweise ist es ja so, dass die Gang of Four damals lange nicht so viel verkauft haben. Warum haben die in den frühen Punk-Jahren nie so richtig ein großes Publikum gefunden?
Naja, das ist immer so eine Frage. Zumal sie ja auch im Gegensatz zu vielen anderen Bands wirklich auch auf einem großen Label waren. Das Debütalbum ist ja bei EMI erschienen. Das war so die größte Plattenfirma zu der Zeit auf der ganzen Welt. Und das ist halt so die Frage. Vielleicht war es einfach ein bisschen, klang es für damalige Ohren noch ein bisschen zu neu, als dass man also jetzt in das sozusagen die großen Massen an Musikhörern sowas dann gekauft haben. Andererseits gab es ja auch damals erstaunliche Phänomene, dass solche Bands wie die Flying Lizards, die wirklich super schräge Musik gemacht haben, so Top 40 Hits hatten auf einmal. Das war damals irgendwie noch möglich. Also man fragt sich schon so ein bisschen, warum das so ist. Aber jedenfalls war es so. Aber die waren wahrscheinlich einfach eine dieser Bands wie The Velvet Underground, die zu ihrer Zeit nie wirklich viel verkauft haben. Aber jeder Zweite, der sie gehört hat, hat seine eigene Band gegründet, so ungefähr.
Zum Tod von Andy Gill, dem legendären Gitarristen der legendären englischen Band Gang of Four, habe ich gesprochen mit dem Musikjournalisten Johannes von Weizsäcker. Danke für das Gespräch.
Bitte.
Konnte man die Funky Riffs von Andy Gill nochmal hören. Andy Gill, der Gitarrist der Gang of Four, ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Das waren sie von ihrem Debütalbum Entertainment 1979, Gang of Four, Damaged Goods.